Ja, danke vielmals für die Einladung. Lieber Karl, wir haben schon längere Zeit mal davon gesprochen, dass ich mal kommen kann. Ich kann mich erinnern, ich weiß nicht, wie viele Monate das da her ist, dass wir mal uns versammelt haben von Vöcklabruck, praktisch leitende, also geistlich leitende Männer und Frauen, die sich besser kennenlernen sollen. Da gibt es so ein Treffen, jetzt kommt das nächste Treffen, wenn es auswendig weiß, am 3. Juni in Rosenau. Ich finde das sehr schön, dass wir uns untereinander kennenlernen, voneinander wissen und miteinander unterwegs sind. Das ist ja das große Gebet von Jesus Christus gewesen, dass wenn die Christen eins sind, alle, die an Jesus Christus glauben, dann wird die Welt glauben, dass Gott den Sohn gesandt hat. Und wir wissen, dass diese Einheit noch viel, viel Wachstum braucht, aber Jesus hat darum gebetet und sie wird geschehen, sie wird kommen. Sie wird kommen. Also bin ich gerne gekommen. Vielen Dank für die Einladung. Danke, dass ich bei euch sein kann. Ich möchte mit euch mit einem Psalm beginnen. Und diesen Psalm stelle ich an den Anfang. Das ist noch nicht der Predigttext, sondern das ist ein Psalmwort, das aufruft, Gott zu loben, das aufruft, Gott zu folgen, Gott zu gehorchen. Glaube, das wisst ihr sicherlich, Glaube kommt aus dem Hören des Wortes Gottes und Glaube bewährt sich und zeigt sich im Tun. Das nennt man dann Gehorsam. Hören und Tun. Ein grundsätzlich ganz schlichtes, einfaches Thema oder Paradigma, aber sehr oft tun wir uns schwer dabei, manchmal im Hören und manchmal im Tun und manchmal in beidem. Aber das wollen wir lernen, da wollen wir weiterkommen. Aufruf zur Anbetung und zum Gehorsam. Kommt herzu, lasst uns dem Herrn frohlocken und jauchzen dem Hort unseres Heils. Lasst uns mit Danken vor sein Angesicht kommen und mit Psalmen ihm jauchzen. Denn der Herr ist ein großer Gott und ein großer König über alle Götter. In seiner Hand sind die Tiefen der Erde, die Höhen der Berge sind sein. Sein ist das Meer, er hat es gemacht. Seine Hände haben das Trockene bereitet. Kommt, lasst uns anbeten und knien und niederfallen vor dem Herrn, der uns gemacht hat. Denn er ist unser Gott. Und wir das Volk seiner Weide und Schafe seiner Hand. Wenn ihr doch heute auf seine Stimme hören wolltet, verstockt euer Herz nicht, wie zu Meriba geschah, wie zu Massa in der Wüste, wo mich eure Väter versuchten und prüften und hatten doch mein Werk gesehen. 40 Jahre war dies Volk mir zuwider, dass ich sprach, es sind Leute, deren Herz immer den Irrweg will und die meine Wege nicht lernen wollten, so dass ich schwor in meinem Zorn, sie sollten nicht zu meiner Ruhe kommen. Lieber Vater, wir beten darum, dass du uns diese Gnade erweist, dass wir Hörer und Täter des Wortes sind. Hilf uns, dass wir tun, was du uns zeigst. Hilf uns, dass wir dich über alle Dinge fürchten, lieben und dir über alles andere vertrauen. Segne du dein Wort an uns, gib uns Ohren, die hören, gib uns Herzen, die verstehen und gib uns Hände und Füße, die deinen Willen tun. Danke, dass wir darum beten und bitten dürfen. Danke, dass dein Heiliger Geist uns dazu befähigen und ausrüsten will und ausrüsten kann und ausrüstet. Wir ehren dich und wir beten dich an. Du alleine bist Gott, der Herr aller Herren, der König aller Könige, Jesus Christus, Lamm Gottes, Sohn Gottes, für uns Mensch geworden, für uns gestorben, begraben und auferstanden, thronend zur Rechten Gottes und in großer Macht und Herrlichkeit wirst du wiederkommen. Hilf uns Menschen zu sein, die auf ihren Herrn ausgerichtet sind, Tag für Tag. Amen. Ich habe mir lang überlegt, was für ein Schriftwort ich für heute wählen soll und bin nach langem Überlegen dann zu diesem Wort oder bei diesem Wort geblieben, das ganz naheliegend ist. Der Karl hat das ja schon erwähnt, diese Woche feiern wir Christi Himmelfahrt. Das wissen wir aus dem Glaubensbekenntnis. Und das Interessante ist, beim Glaubensbekenntnis ist die Betonung von der Auferstehung Jesu, von der Himmelfahrt Jesu und von der Wiederkunft Jesu. Und diese 40 Tage zwischen Ostern und Himmelfahrt und dann die 10 Tage bis Pfingsten, die sind biblisch-historisch, genauso wie wir sie im Kirchenjahr feiern. Das wird von der ganzen Christenheit gefeiert, 40 Tage nach Ostern, Himmelfahrt und 10 Tage später Pfingsten. Und ich lese jetzt den Abschnitt aus der Apostelgeschichte. Und das ist ein Bibelabschnitt, von dem ich sagen muss, der begeistert mich immer wieder neu. Ich finde den so faszinierend, so großartig und so unglaublich plastisch und schön. Und es steckt so riesig viel drinnen. Das kann man gar nicht alles in einer kurzen Predigt erfassen. Ist ja auch nicht gemeint damit, sondern das wünsche ich mir, so in unser Leben reinkommen, dass wir das so leben, wie es da steht. Ja? Ich lese Apostelgeschichte 1, die Verse 6 bis zum Vers 11. Das ist der ausführliche Bericht von der Himmelfahrt Jesu. Apostelgeschichte 1, die Verse 6 bis zum Vers 11. Da heißt es, die nun zusammengekommen waren, fragten ihn, also Jesus, und sprachen, Herr, wirst du in dieser Zeit wieder aufrichten das Reich für Israel? Er aber sprach zu ihnen, es gebührt euch nicht, Zeit oder Stunde zu wissen, die der Vater in seiner Macht bestimmt hat. Aber ihr werdet die Kraft des Heiligen Geistes empfangen, der auf euch kommen wird und werdet meine Zeugen sein in Jerusalem und in ganz Judäa und Samarien und bis an das Ende der Erde. Und als er das gesagt hatte, wurde er zusehends aufgehoben und eine Wolke nahm ihn auf vor ihren Augen weg. Und als sie ihm nachsahen, wie er gen Himmel fuhr, siehe, da standen bei ihnen zwei Männer in weißen Gewändern, die sagten, ihr Männer von Galiläa, was steht ihr da und seht zum Himmel? Dieser Jesus, der von euch weg gen Himmel aufgenommen wurde, wird so wiederkommen, wie ihr ihn habt gen Himmel fahren sehen. Das ist eine großartige Geschichte. Ich denke, sie ist euch allen bekannt, setze ich mal voraus. Ihr müsst euch mal Folgendes vorstellen. Die Jünger Jesu, also die 12 Jünger, jetzt waren es nur noch 11, weil Judas ist ja aus der Jüngerschar ausgeschieden. Und wahrscheinlich waren noch einige mit dabei, also die zusammengekommen waren, steht hier. Die haben etwas ganz Dramatisches erlebt. Die haben den Tod von Jesus erlebt. Das war für sie ein dermaßen großer Schock, dass sie alle vollkommen durcheinander gewesen sind. Obwohl Jesus ja sein Leiden und Sterben angekündigt hat, mehrmals. Im Neuen Testament gibt es ja so drei Berichte von den Leidensankündigungen Jesu, dass er leiden, sterben und wieder auferstehen wird. Aber ich denke mir so, das haben die Jünger so gehört. Und das ist irgendwie rein und rausgegangen. Sie haben das überhaupt nicht fassen können, weil wie das geschehen ist, waren sie alle völlig durcheinander. Wirklich, ohne Ausnahme. Und sie haben das jetzt erlebt. Sie haben den Tod Jesu erlebt. Das war für sie dramatisch. Sie haben die Auferstehung Jesu erlebt. Sie haben die Offenbarung von Jesus erlebt. Sie haben erkannt, dass dieser Jesus, der als Mensch bei ihnen gewesen ist, der mit ihnen gelebt hat, dass der tot war, dass der im Grab gewesen ist und dass der leibhaftig und lebendig wieder auferstanden ist. Das haben sie alle gesehen. Und davon schreibt er doch auch Paulus davon, dass viele ihn gesehen haben, die Jünger und Petrus hat ihn gesehen und dann haben ihn 500 Brüder auf einmal gesehen. Das muss etwas Überwältigendes gewesen sein und trotzdem steckt immer noch ein Stück Zweifel in ihnen drinnen. Da kennst du die Geschichte vom Thomas, der gesagt hat, ja, können Sie alle sagen, ihr habt Jesus gesehen. Wenn ich ihn nicht mit meinen eigenen Händen angreife und in seine Wunden meine Hände hineinlege, glaube ich es nicht. Und dann denke ich mir, ist es so schön von Jesus, er begegnet ihm in einer Art Privatoffenbarung, allerdings im Kreis der anderen Jünger und ruft den Thomas heraus oder erlöst den Thomas aus seinem Unglauben, mit dem sich Thomas ja wirklich selbst festgenagelt und festgebunden hat und führt ihn zum Glauben und sagt zu ihm Folgendes, Thomas, weil du mich gesehen hast, glaubst du, selig sind, die nicht sehen und doch glauben. Also das betrifft uns alle. Weil, ich weiß nicht, ich glaube, keiner von euch hat Jesus schon leibhaftig gesehen. Es gibt Menschen, die haben Jesus gesehen. Aber im Normalfall sind wir alle unter dieser Segensverheißung. Selig sind, die nicht sehen und doch glauben. Und ich frage mich oft einmal, ja, was ist denn da die Seligkeit dran? Weil ich möchte gerne etwas sehen. Ich möchte so gerne etwas sehen von dem, was hier steht. Die Jünger, die zusammengekommen waren, haben eine große Sehnsucht gehabt. Sie haben die große Sehnsucht gehabt, das Reich Gottes kommen zu sehen. Und ich wünsche mir, dass das auch eure Sehnsucht ist. Wir möchten etwas sehen von der Herrlichkeit Gottes. Wir möchten etwas sehen von seiner Vollmacht, von seiner Kraft, von seiner Liebe, von seinem Licht, von dem, was er in seinem Wort verspricht. Wir möchten das ja erleben. Und wir möchten das ja auch schon jetzt erleben. Und Jesus sagt, ich bin gekommen, dass sie das Leben und volle Genüge haben sollen. Wir möchten ja nicht immer so dastehen und von der Herrlichkeit und von der Macht und von der Vollmacht Jesu nichts sehen. Ich will sagen, wir sehen etwas davon, natürlich. Wir sehen etwas von der Macht und Herrlichkeit Jesu und von der Herrlichkeit Gottes in jedem Tag, in jedem Schöpfungstag. Also in die brauchen wir nur die Augen aufmachen. Die Natur, die wir sehen, die wir beobachten, ist großartig, ist herrlich, ist wunderbar. Aber wir möchten ja, das ist herrlich und da preisen wir Gott darüber, wir möchten etwas sehen von seiner Macht, von seiner Herrlichkeit, von seiner Schönheit, von seiner Kraft. Und das ist die Frage der Jünger. Jesus, wann wirst du dein Reich aufrichten? Weil wisst ihr, äußerlich gesehen hat sich durch den Tod und durch die Auferstehung von Jesu zunächst im gesamten Römischen Reich nichts. Gar nichts. Es ist alles gleich geblieben. Der Kaiser in Rom hat nach wie vor gottlos regiert. Der Pontius Pilatus war auf dem Thron. Die Hohepriester waren die tonangebenden religiösen Männer und Frauen, hat es damals noch gar nicht gegeben, die mitregiert haben. Da hat sich gar nichts geändert in dem Sinn. Das war irgendwie fast so, obwohl das weltgeschichtlich ist, war das so klein und so, ja, man Fernsehen hat sowieso nicht gegeben, sie sind ausgestrahlt worden, aber Jerusalem, die Tage sind weitergegangen, als wäre überhaupt gar nicht so viel passiert. Und jetzt fragen die Jünger, wann wird denn das endlich passieren, dass du dein Reich aufrichtest? Und wisst ihr, es gibt natürlich eine dramatisch, großartige, schöne Geschichte, wie Gott sein Reich aufgerichtet hat, das war die davidische Zeit. Und der König David erlebte Israel eine Blüte, wie sie sie nie mehr erlebt hat. Das war unglaublich schön und dann unter Salomo auch noch. Das war prachtvoll. Das war Glanz, das war Glorie, das war Herrlichkeit. Und das steckt in den Jüngern und ich sage, das steckt auch in mir. Und ich sage dazu, ich hoffe nicht auch ein bisschen in euch, dass wir etwas von der Herrlichkeit Gottes sehen. Dass wir davon sehen, wie Menschen verändert werden durch Jesus Christus. Wie Menschen zusammenkommen, wie Christen zusammenkommen, wie die Welt staunt über die Herrlichkeit und über die Größe und über die Schönheit Gottes. Herr, steht hier, wann wirst du dein Reich aufrichten? Und wisst ihr, Jesus hat nicht drauf gesagt, das wird nicht passieren. Jesus hat drauf gesagt, ihr wisst, es steht euch nicht zu, Zeit oder Stunde zu wissen, wann das sein wird. Das heißt aber, dass es einmal sein wird. Ist eindeutig. Aber wann es sein wird, wissen wir nicht. Bis heute wissen wir es nicht. Wir wissen nur eins, dass wir dieser Zeit entgegengehen. Dass wir dieser Zeit entgegenleben. Jeden Tag rückt diese Zeit näher heran. Und in jedem Vater unser beten wir, dein Reich komme. Dein Reich komme. Auch wenn es schon unsichtbar, sage ich mal, da ist, auch wenn es Erweise des Reiches Gottes gibt, dein Reich komme, heißt, dass dieses Reich einmal herrschen wird und in der Offenbarung jubeln die Menschen, nun hast du dein Reich eingenommen, nun bist du Jesus, der König, der Herr, der auf dieser Welt regiert. Es wird kommen. Es wird kommen und ich freue mich drauf. Da denkt man, wow, das wird was Großartiges und Herrliches sein, wenn Jesus in Gerechtigkeit regiert. Wenn das Böse wirklich in den Griff genommen ist und wir nicht mehr diese Neigung zum Bösen haben und das noch nicht ganz ausgeschaltet ist, aber wenn dieses Reich des Friedens aufgebaut wird und die Jünger fragen Jesus voller Sehnsucht, wann wird das geschehen? Wann wirst du dein Reich aufrichten? Jetzt sagt ihnen Jesus kein Datum. Wisst ihr, es gibt in der Kirchengeschichte ganz, ganz fromme Menschen, das geht durch die Kirchengeschichte hindurch, dass Menschen versucht haben, dieses Datum zu berechnen. Und bis jetzt und auch in Zukunft, räumen wir zu sagen, wird jede Berechnung falsch sein. Weil diesen Zeitpunkt, wo Gott sein Reich aufrichten wird, nämlich sichtbar vor aller Welt, den wissen wir nicht. Dann hat Gott sich in seiner Macht vorbehalten. Und ja, einmal sagt sogar Jesus, diesen Zeitpunkt weiß nur der Vater, nicht einmal der Sohn. Das sind tiefe Geheimnisse. Aber dieser Zeitpunkt wird kommen. Und darum ist jede Berechnung von diesen Zeitpunkten falsch. Auch wenn sie von ganz frommen Leuten gemacht worden ist. Ihr kennt das. Man redet noch manchmal von, so vom Ende der Welt. Das ist eine völlig negative Darstellung. Aber dass Gott sein Reich aufrichtet, da wissen wir es nicht wann. Wir wissen auch nicht, wann er wiederkommen wird. Aber, und jetzt kommt etwas ganz Wichtiges. Jesus sagt zu seinen Jüngern, die da auf dem Ölberg versammelt sind. Das stellen wir so fantastisch vor. Die schauen da runter auf Jerusalem und es ist alles so schön, wahrscheinlich war es ein schöner Tag. Und er sagt zu ihnen, mir ist gegeben alle Gewalt im Himmel und auf Erden. Das heißt, vor ihnen steht der allmächtige Herr. Der allmächtige Gott steht vor ihnen. Und trotzdem hast einige zweifelten, weil man noch nichts davon so richtig wirklich spürbar gesehen hat. Wir sind das Christen, denken wir sich, so ein verlorenes Häuflein, ja, mitten in der Welt und die große Politik läuft weiter und die dramatischen Dinge gehen weiter. Was haben wir eigentlich schon für einen Einfluss auf die Weltgeschichte? Und ich glaube, wir haben einen sehr bedeutenden, großen, wichtigen Einfluss auf die Weltgeschichte, auch wenn er jetzt nicht unbedingt in den Zeitungen drinnen steht. Jesus sagt zu seinen Jüngern Folgendes. Den Zeitpunkt wisst ihr nicht, aber, und immer wenn in der Bibel ein Aber steht, dann heißt es ziemlich aufhorchen. Weil es unseren Vorstellungen irgendwo ein Stück entgegengesetzt ist. Es ist was anderes. Jesus sagt zu seinen Jüngern, den Zeitpunkt hat Gott sich vorbehalten, aber ihr werdet Kraft bekommen, wenn der Heilige Geist auf euch kommt. Heißt wörtlich, ihr werdet die Kraft des Heiligen Geistes empfangen, heißt in der Luther-Übersetzung, in anderen Übersetzungen so ähnlich, aber die Bedeutung ist, wenn dieser Heilige Geist, das ist die dritte Person der göttlichen Trinität, wenn dieser Geist auf euch kommt, bekommt ihr Kraft.